Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Mein Name ist Lars und wir haben es tatsächlich geschafft. Die letzte Folge des Unterklassenmarathons von Xanatas Guide to Everything, Xanatas Ratgeber für alles. Der Zauberer ist heute dran und wir freuen uns sehr. Ist eine super coole Klasse, also beziehungsweise super viele coole Unterklassen, die wir heute besprechen werden. Und wir freuen uns ehrlicherweise auch ein bisschen, diesen Unterklassenmarathon endlich dann auch abschließen zu können, wie ihr gleich in der Folge merken werdet. Und damit dann auch schon genug des Intros, würde ich sagen. Und ich wünsche euch allen viel Spaß mit der Folge. Moin und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Heute wird es ganz zauberhaft. Und wenn es um zauberhafte Typen geht, ist Christian auch nicht weit.
Ah, ist toll. Ich finde es auch richtig gut, dass du immer sowas Schönes sagst und ich dich immer beleidige beim Start der Klasse.
Ich wollte damit auch mal so einen kurzen Wink geben einfach nur, ne? Weil ich überspiele das dann halt immer, aber es tut weh wie 1000 kleine Nadelstiche.
Ja, deswegen mache ich auch weiter. Ist gut. Leider sind die Klassen natürlich jetzt vorbei. Ich muss mir jetzt was Neues überlegen, aber irgendwie kriegt man das schon.
Irgendwelche lächerlichen Klassenüberleitungen wird es wahrscheinlich trotzdem noch irgendwo geben. Und tatsächlich, apropos Klassenüberleitung, wir sind ja heute wirklich in der letzten Folge zu Unterklassen aus Xanatas Guide to Everything.
Ja.
Reicht auch langsam.
Es reicht wirklich langsam. Zumal wir haben, glaube ich, beide erstens keinen Bock mehr drauf und ich habe auch mal Lust, wieder was anderes zu besprechen als Xanatas Ratgeber für alles. Deswegen, ich glaube, wir sind beide ganz froh, dass wir das jetzt hiermit einigermaßen abschließen können.
Aber es soll jetzt auch hoffentlich nicht so rüberkommen, als ob wir das hier alles super kacke finden. Es ist nur immer ein relativ krasser Marathon, sich durch diese Unterklassen hier zu hangeln. Und tatsächlich ist ja auch neben dem Spielerhandbuch Xanatas Guide to Everything, ist eine gewagte These, weil ich sie nicht geprüft habe, aber dieses Buch tatsächlich das Buch mit den meisten Unterklassen einfach, oder die nochmal nach dem Spielerhandbuch rausgekommen sind. Natürlich gibt es immer noch einige Bücher, die ebenfalls noch weitere Unterklassen beisteuern, aber Xanatas dürfte dann doch, also in meiner Wahrnehmung zumindest sogar mit relativ großem Abstand, das mächtigste sein.
Ja, auf jeden Fall. Also zumal du ja hier wirklich für jede Klasse nochmal eine Unterklasse bekommst, was bei anderen Büchern dann doch noch ein bisschen anders ist.
Und man muss ja auch sagen, also ganz davon abgesehen, wie gesagt, dass das ein ziemlicher Marathon ist, sich hier immer durch die Sachen durchzuarbeiten und wir jetzt ja wirklich schon wieder einige Folgen davon gefüllt haben oder damit gefüllt haben, muss man natürlich aber auch sagen, dass, und das haben wir, glaube ich, in den ein oder anderen Folgen ja auch schon deutlich gemacht, dass Xanatas halt so ein bisschen die logische Konsequenz aus dem Spielerhandbuch ist. Viele der Fehler oder der nicht optimalen Unterklassen wurden so ein bisschen ausgebessert, beziehungsweise um Alternativen ergänzt, die dann vielleicht doch ein Ticken sinnvoller sind. Wurden halt so ein paar konzeptionelle Lücken geschlossen, die das Spielerhandbuch noch gelassen hat. Also deswegen, die Unterklassen so unterm Strich sind schon super cool, die Xanatas hier irgendwie präsentiert. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wird auch mal wieder Zeit ein bisschen. Es gibt ja noch eine Menge andere D&D-Aspekte, die dieses Regelwerk zu bieten hat.
Es gibt nicht nur Klassen. Und sonst nichts.
Es gibt ganz, ganz viele Klassen. Ist auch geil, Leute, die sich vielleicht irgendwie jetzt am Anfang dieses Podcasts stehen und irgendwie sich so ein bisschen Überblick verschaffen wollen und so einfach mal durchscrollen, glauben halt auch einfach nur, wir besprechen einfach den lieben langen Tag immer nur Klassen und Unterklassen.
Was ja auch teilweise so stimmt die letzten paar Wochen, aber ja, es stimmt. Ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass du, wenn du ständig nur was von diesen Unterklassen hörst und eigentlich nur gewillt bist, deine eigene Klasse vielleicht sogar mit einem Multiclass oder sonst was ein bisschen zu verbessern, dann bist du vielleicht schnell gelangweilt, aber vielleicht täuscht mich das ja auch. Ich glaube, wie gesagt, es ist gut, wenn wir das jetzt hier irgendwie beenden nach dem Zauberer, der heute dran ist. Übrigens, wie ich letzte Folge schon angekündigt habe, mit einer der stärksten Unterklassen hierbei. Ich wäre dennoch dafür, auch wenn ich eben gesagt habe, dass wir Xanatas Ratgeber für alles so schnell wie möglich abschließen möchten, da das Buch eben, wie du auch schon meintest, noch mal ein bisschen mehr bietet als nur Unterklassen, nämlich auch Zauber und andere Sachen, würde ich gerne zumindest die Zauber mal noch besprechen und wieder ein Top 5 oder Top 3 oder was auch immer machen, damit das zumindest auch mit irgendwie von uns besprochen wird.
Auf jeden Fall, also auch gerade wenn es natürlich um Zauber geht, ist natürlich die heutige Klasse des Zauberers maßgeblich wichtig. Und hier haben wir nicht nur Zauber in Xanatas Guide to Everything, die so ein bisschen natürlich auf diese entsprechenden neuen Zauberunterklassen gematcht sind und die so ein bisschen dann auch natürlich in ihren Bereichen so ein bisschen ausbauen zu können. ganz davon abgesehen, gibt es auch wirklich coole Zauber, die auch wirklich einfach jede andere zaubernde Klasse auf dem Schirm haben sollte. Und die halt, und es gibt halt entsprechend auch für alle anderen zaubernden Klassen ebenfalls noch zusätzliche Zauber hier drin. Deswegen unbedingt. Und wie du schon sagst, es gibt noch einen ganzen anderen, eine ganze Menge anderen Krimskrams, der im Xanatha's Guide to Everything, die der durchaus interessant für sowohl Spieler als auch Spielleiter sein wird. Entsprechend, da machen wir auf jeden Fall noch so ein Roundup nächste Folge. Und dann ist es ja auch tatsächlich soweit. Wir sind dann auch bei Folge 50 angekommen.
Ja, wir haben schon gesagt, wir werden uns betrinken und dementsprechend Folge 50 ausfallen lassen. Was ihr macht, müsst ihr schauen.
Oder halt einfach dann doch aufnehmen. Können uns vielleicht nicht mehr dran erinnern, sollten vielleicht dann einfach direkt hochladen auch.
Das ist ein guter Plan. Ich glaube, es wird auch die erfolgreichste Folge, die wir bisher gemacht haben dann.
Ja. Nee, auf jeden Fall. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und vielleicht kann man das jetzt auch gerade nochmal als halben Anlass nehmen, abermals Danke zu sagen. Wir machen es regelmäßig, aber wahrscheinlich immer noch zu selten. Ich habe nämlich gecheckt oder letztens mal bin ich drüber gestolpert über unsere Statistiken. Ehrlicherweise sind wir da so ein bisschen unbedarft, glaube ich, was die Auswertung unserer Statistiken angeht. Wir arbeiten beide im digitalen Marketing, deswegen könnte man super hingehen und irgendwie auf Metrik basierend irgendwie Sachen optimieren. Haben wir noch keinen Bock drauf. und entsprechend gucken wir irgendwie ab und zu mal oder gucke ich zumindest ab und zu mal in die Statistiken und verschaffe mir so einen Überblick, aber auch da nicht häufig genug. Hab jetzt aber festgestellt, dass wir im Laufe der letzten Woche die 10.000 Listens geknackt haben.
Das stimmt, ja. Es ist tatsächlich schon sogar ein bisschen länger her. Deswegen, du guckst tatsächlich nicht oft rein. Ich gucke natürlich jeden Tag rein, sehr löblich. Ja,
das ist okay.
Nein, mache ich natürlich auch nicht. Aber, wie du schon gesagt hast, vielen Dank dafür. Wir merken, dass erstens wir deutlich mehr Hörer bekommen, was ja auch schon mal cool ist. Und vor allem, dass die alten Folgen auch noch sehr häufig gehört werden, was ja auch ziemlich cool ist. Also ich meine, dafür haben wir den Podcast gestartet, dass eben neue Spieler komplett sich durchhören können durch die verschiedenen Folgen. Und das wird anscheinend gemacht, was sehr cool ist.
Genau, und die auch welche Folgen da konkret gehört werden. Ne? Also auf der einen Seite immer noch eine unserer meistgehörten Folgen ist die Folge rund um die Action Economy. Und die möchte ich auch jedem ans Herz legen, weil es eine wahnsinnig wichtige Folge ist und wahnsinnig wichtige Informationen ist. Ich werde auch nicht müde, in Spielerrunden darauf hinzuweisen, also nicht auf die konkrete Folge. Es wäre jetzt ein bisschen merkwürdig, wenn man irgendwie am Tisch irgendwie Leuten den eigenen Podcast vorspielt, aber sich mit dieser Action Economy halt eben auseinanderzusetzen und dort halt einfach mal nicht zu glauben, dass man das alles irgendwie im Kopf hat, sondern sich ab und zu mal vor Augen zu führen, was man alles mit seiner Bonusaktion, Bewegungsaktion, Aktion, Zusatzaktion, blablabla, was auch immer da alles mit reinspielen kann, irgendwie dann anstellen kann und tatsächlich dann doch einen ganz guten Unterschied machen kann. Ich muss auch gestehen, ich bin jetzt mittlerweile hingegangen und bringe immer zu meinen Tischspielrunden, die jetzt tatsächlich mittlerweile wieder hier und da stattfinden, Cheat-Sheets mit für meine Spieler, damit die das irgendwie vor Augen haben.
Ja, das finde ich super smart. Ich mache mir das als Spieler tatsächlich auch immer noch, weil ich finde, manchmal, wenn man in so einer Situation ist und ganz schnell überlegen muss, was mache ich jetzt, schadet so ein kleiner Blick da drauf gar nicht, um irgendwie ein bisschen Inspiration zu bekommen. Deswegen finde ich eine gute Sache.
Und ich glaube, wir hatten uns auch, correct me if I'm wrong, wie man so schön sagt, ich glaube, wir haben irgendwann mal früher auch tatsächlich im Zuge dieser Folge ein kleines Cheat-Sheet auf unserem Instagram-Kanal gepostet. Viel besser ist allerdings tatsächlich zum Runterladen oder falls ihr es euch tatsächlich für die nächste Tischspielrunde ausdrucken möchtet. Natürlich wie immer der Verweis auf dnddeutsch.de. Da wird euch geholfen in dem Bereich irgendwie Werkzeug oder so heißt der Bereich, der auf der Webseite gibt es tatsächlich so Cheat-Sheets zum Herunterladen, wo alles nochmal wunderbar übersichtlich aufgelistet ist, kann ich nur empfehlen. Macht auf jeden Fall Sinn.
So.
Genau, das mal sozusagen als allgemeiner Appell zum Einstieg in die Folge. Aber dann lass uns doch gerne mal reinspringen. Und ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, was du als die mächtigste Unterklasse erachtest. Ich dachte mir nur, wenn, dann wahrscheinlich die erste.
Absolut. Die erste und aus einem Grund, wo wir wahrscheinlich direkt bei der ersten Fähigkeit drauf kommen werden. Die erste Unterklasse ist nämlich die göttliche Seele. Und vom Background ist es so gedacht, dass ihr im Endeffekt eure Magie durch irgendeine göttliche Quelle erhalten habt. Und sei es jetzt irgendwie, dass euer Vorfahren Engel ist oder dass ihr irgendwie mit göttlicher Magie oder einem göttlichen Wesen in Kontakt gekommen seid und deswegen schlummert diese Energie in euch. Das Coole an dieser Unterklasse ist, dass sie im Endeffekt eine Art Zauberer und Kleriker zusammen ist. Und das zeigt im Endeffekt die erste Fähigkeit, die ihr schon auf Level 1 erhaltet. Und das ist, dass eure Zauber, die ihr auswählt, auch Kleriker-Zauber sein können. Und die Fähigkeit heißt göttliche Magie und lautet im Endeffekt so, dass jedes Mal, wenn ihr einen Zauber oder einen Zaubertrick des ersten oder höheren Grads ersetzen könnt, dann dürft ihr euch statt eines Zaubers aus der Zauberliste des Zauberers auch einen Zauber aus der Zauberliste des Klerikers aussuchen. Und das ist meiner Meinung nach mit das, was diese Klasse so stark macht, weil sonst ist es so, ja, okay, ihr könnt euch vielleicht durch die Unterklasse ein paar Zauber aussuchen, die euch dann zur Verfügung stehen, die eure normale Klasse vielleicht nicht hätte. Aber hier könnt ihr die freie Auswahl treffen und das macht das Ganze natürlich relativ stark. Plus, das ist nicht das Einzige, was die Fähigkeit euch noch euch noch bereitstellt. Ihr erhaltet noch einen speziellen Zauber und der Zauber hat was damit zu tun, welche Affinität ihr habt. Das heißt, wenn ihr gut, böse, rechtschaffen oder Chaos oder neutral in eurer Gesinnung habt, dann erhaltet ihr verschiedene Zauber. Bei gut ist es Wunden heilen, bei böse ist es Wunden verursachen, bei Rechtschaffenheit ist es segnen, bei Chaos ist es verderben und bei Neutralität ist es Schutz vor gut und böse. Das heißt, die erhaltet ihr auch noch zusätzlich und sind keine Zauber dabei, die jetzt irgendwie schlecht sind oder so, sondern die könnt ihr alle super anwenden. Ich glaube, gerade so Wunden heilen und Wunden verursachen ist auf den niedrigeren Leveln halt schon extrem stark. Also da wird sich, glaube ich, kein Spieler beschweren, wenn er so einen Zauber erhält. Und also meiner Meinung nach macht das diese Unterklasse mega overpowered.
Ja, also es macht sie auf jeden Fall sehr, sehr mächtig und sehr, sehr, und halt durch diese Kleriker-Zauberliste halt unfassbar vielseitig, ne? Also die Kleriker-Zauberliste, auch das habe ich jetzt gerade nicht nochmal überprüft, bevor ich das jetzt aussprechen werde, aber die Kleriker-Zauberliste ist meines Erachtens mit Abstand sogar die vollumfänglichste, was einfach die Anzahl der Zauber angeht. Korrigiere mich, wenn du das anders siehst. Aber ich meine, das ist so. Und entsprechend hat das natürlich einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten, dass das mit sich bringt.
Ja, was ich übrigens auch vergessen habe zu sagen, ist natürlich, die Zauber, die ihr dann als Kleriker-Zauber auswählt, zählen für euch als Zauberer-Zauber. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie mit einem anderen Attribut diesen Zauber wirken, sondern ihr könnt schon mit Charisma dementsprechend zaubern, was natürlich dann auch für euch eigentlich kein Verlust irgendwie von irgendwie einer Kraft oder von euren Boni ist.
Es lädt natürlich sehr ein, diese Mechanik. Und das finde ich so ein bisschen eine Eigenschaft, die ich in meiner Art des Spielleiterns nur so bedingt mag. Dass man sich einen Charakter baut, der wo man quasi aus Min-Maxing-Attitüde Rückschlüsse auf seinen Charakter hat, sozusagen, ne? Wir hatten ja schon mal, ich glaube, das war im Zuge des Charakterbogens oder sowas, haben wir nochmal einen relativ ausladenden Teil auch dazu gehabt, was es mit dieser Gesinnung auf sich hat und wie man diese Gesinnung ausspielen sollte, was für einen Impact sie hat, blablabla. Und da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister, die einen sagen, ja, okay, Gesinnung ist jetzt eigentlich nichts, was irgendwie wirkliche Relevanz hat in dem Spiel, weil kein Spieler sollte sich halt von der eigenen Gesinnung des Charakters, die er halt irgendwann mal definiert hat, irgendwie treiben lassen und irgendwie in seinem Roleplaying irgendwie beschränken lassen. Ich persönlich bin da ein bisschen anderer Meinung in dem Sinne, dass ich irgendwie schon finde, dass man, wenn man einen Charakter erstellt, irgendwie auch eine Art von Gesinnung im Kopf hat, die sich aber natürlich im Zuge des Abenteuers mit den neuen Erfahrungen, die dieser Charakter macht, bla bla bla, entsprechend auch ändern kann. Aber man schon sich bemühen sollte, entsprechend diese Gesinnung auch bei den eigenen Entscheidungen mit einfließen zu lassen. Und hier haben wir natürlich den Punkt, dass man gegebenenfalls auf Zauber zugreifen möchte und das natürlich dann entsprechend sozusagen auf die Charakteristik des Charakters dann eingeht, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hingehen möchte und sage, okay, ich möchte halt irgendwie ein Recht schaffen, ich möchte halt segnen und Wunden heilen als entsprechende Zauber zur Verfügung haben, dann ist mein Charakter halt automatisch rechtschaffen gut. Was ja hier in diesem Kontext auch irgendwie so ein bisschen Sinn macht. Also die zahlen natürlich aufeinander ein, aber dieses ist ja nicht zufällig gewählt, diese Zauber und die entsprechenden Gesinnungen, aber Ich finde es halt ein bisschen schade.
Ja, also ich verstehe jetzt, man muss auch dazu sagen, vielleicht ist das eben ein bisschen falsch rüberkommen, man muss das ja nicht auf die auf das, was ich eben meinte, zurückführen. Also du könntest jetzt auch, wenn du ein rechtschaffen guter Charakter bist, deine Affinität als böse auswählen, aber ich finde, das macht eigentlich keinen Sinn. Also rein regeltechnisch würde es gehen, aber es macht ja keinen Sinn zu sagen, hey, ich bin ein ziemlich guter Charakter und ich mache eigentlich nur rechtschaffene Dinge, aber sonst bin ich, in meiner Affinität bin ich böse. Das ist irgendwie,
ja, genau.
Das passt halt nicht.
Und genau, man kann sich natürlich darüber hinwegsetzen, aber es ist natürlich irgendwie, wie schon gesagt, so diese Kombination aus der entsprechenden Affinität, also der entsprechenden Gesinnung und den dazu passenden Zaubern ist ja nicht von ungefähr, ne? Also, dass man bei einem bei einer guten Affinität entsprechend Wunden heilen hat, ist ja irgendwie, liegt ja irgendwie so auf der Hand. Und entsprechend so, dass man halt irgendwie sich einen entsprechend guten Charakter baut, um halt irgendwie Wunden zu heilen, alles legitim, aber es schränkt einen halt so ein bisschen in der Vielfältigkeit ein.
Ja, absolut. Und wie gesagt, also ich bin eher Fan davon, dass du dir einen Charakter erstellst, der eben nicht widersprüchlich ist. Und das geht für mich dann schon einher. Also, wie du meinst ja schon eben, wir hatten da mal eine Diskussion drüber, wie sehr man eben das ausspielt als Charakter. Es gibt ja auch Spielleiter, die sagen, hey, ich brauche das gar nicht. Also, ich finde Gesinnung total dämlich. Aber ich finde schon, dass das, also ich bin der Meinung, eine Gesinnung kann sich natürlich auch im Laufe des Spiels ändern durch irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Schlüsselereignis oder so, was den Charakter dann irgendwie verbittern lässt oder was weiß ich. Aber grundsätzlich wird ja niemand seine Ideale von heute auf morgen über Bord werfen. Und deswegen sollte man sich meiner Meinung nach schon ein bisschen daran halten, auf jeden Fall.
Genau. Also, wie gesagt, ich finde das auch einen coolen Storytelling-Aspekt, ne? Also, ich finde, das ist halt auch als Spielleiter eine coole Sache, wo man halt entsprechend dann eingreifen kann oder mit dem Spieler zusammen was Cooles entwickeln kann, ne? Also, wenn man dann sagt, okay, oder der Spieler irgendwie eine Idee hat und irgendwas auszuspielen. Ich hatte auch schon den Fall, dass ich in der Runde gesagt habe, ja, okay, kannst du so machen, aber dann nehme ich dir sozusagen deine rechtschaffene gute Gesinnung weg.
Ja.
So, ne? Also dann, beziehungsweise dann hast du ab jetzt eine Gesinnung, die eher chaotisch neutral ist oder chaotisch gut zumindest oder sowas, ne? Und das ist halt in den meisten Fällen ehrlicherweise ja auch egal. Also es gibt ja nur sehr wenige Klassen und Unterklassen, die tatsächlich irgendwie an eine Art von Gesinnung gebunden sind oder die dann, wo die Gesinnung irgendwie einen größeren Effekt hat. Aber es gibt halt Unterklassen, bei denen es Effekt hat. Und es hätte dann halt entsprechend auch so ein bisschen, idealerweise, meines Erachtens, Eigenschaften darauf, wie der Spieler ihr seinen Charakter ausspielt.
Ja, absolut. Also ich meine, beim Zauberer ist es jetzt nicht irgendwie der Fall, dass sich das auswirkt, aber wenn du einen Kleriker hast, wo dann auf einmal der Gott dann etwas böse wird, weil du eben nicht mehr seinen guten Taten folgst, sondern, weiß ich nicht, ein halbweisen Kind verhungern lässt oder sonst was machst, dann kann es auch mal passieren, dass auf einmal die Zauber weg sind. Zumindest spiele ich das als Spielleiter gerne so aus. Oder beim Hexenmeister genauso, wenn da irgendwie der Herr vom Hexenmeister das ein bisschen anders sieht als der Spieler gerade, dann kann es auch mal passieren, dass da der nicht mehr so gönnerhaft ist und dann dementsprechend auch ein paar Zauber nicht mehr zur Verfügung stehen. Also das sollte man, finde ich, schon mit ausspielen, gerade wenn es irgendwelche Klassen sind, die darauf angewiesen sind, mit der mit der Gesinnung des Gottes oder was auch immer einherzugehen.
Kommt übrigens auch auf die Spiele an, mit denen man das macht, ne? Weil, also gerade bei dem letzten Thema, ich finde das nämlich auch prinzipiell cool, gerade beim Hexenmeister, diese Verbindung zwischen Hexenmeister und seinem Patron so ein bisschen aktiver auszuspielen. Mhm. Also auf der einen Seite irgendwie könnte der Patron ja auch irgendwie ihm also nicht nur in Träumen erscheinen, sondern auch tatsächlich ja auf der materiellen Ebene. Der kann ja einfach mal da sein, so gefühlt. Also was heißt gefühlt? Tatsächlich. Je nachdem, was es für ein Patron ist. Und dass er halt entsprechend ihm halt auch nicht die Kräfte gewährt, die er gegebenenfalls haben könnte. Sowas ist natürlich aber super tricky, gerade in Kampfsituationen, die halt so ein bisschen kritischer sind, sage ich mal. Wenn der Spieler sich halt irgendwie coole Kombinationen ausgedacht hat, um jetzt gegebenenfalls auch noch eine Situation zu retten und dann halt wirklich auf eine kreative, coole, innovative Idee kommt, seine Fähigkeiten nicht irgendwie cool einzusetzen und dann der Spielleiter sagt, ja, geht jetzt nicht.
Nee.
Weil Patron sagt nein.
So. Nee, also so sollte man es natürlich nicht machen, wenn dann eher so, ja, deine Taten der letzten Tage haben deinem Patron gezeigt, so, du bist vielleicht nicht mehr der Richtige für den Job, deswegen verlierst du Zauber XY.
Ja, oder halt einfach so im so Hinweise geben im Vorfeld, ne? Also irgendwie, du wachst nach der langen Rast auf und hast irgendwie Albträume gehabt, in dem dir dein Patron, deine Gliedmaßen genommen hat. Okay, keine Ahnung, warum es jetzt so dunkel wurde so schnell. Aber die, und du fühlst dich irgendwie merkwürdig. So, und dann manifestiert sich halt dieses Merkwürdig-Fühlen im weiteren Verlauf des Tages oder des Abenteuers, dass halt irgendwie diese magische Verbindung schwächer geworden ist oder irgendwie so Geschichten, ne? Also das finde ich schon gut.
Ja, definitiv.
Aber erste Unterklasse, erste Fähigkeit, über 10 Minuten aufgehalten.
Schön, dass wir 10 Minuten über den Hexenmeister geredet haben.
Genau, also machen wir weiter. Göttliche Seele, Zauberer, Folge 2, also Fähigkeit 2, nennt sich Günstling der Götter und ist gegeben im Vergleich zur ersten Fähigkeit relativ einfach erklärt. Einmal pro kurze Rast könnt ihr nämlich bei einem Misslingen eines Rettungswurfs oder auch bei dem Misslingen eines Angriffswurfs, den ihr habt, euch entscheiden, 2W4 zu würfeln und das Ergebnis auf den entsprechenden Rettungswurf oder den Angriffswurf hinzuzuaddieren, um dann gegebenenfalls das Ganze noch zu retten. That's it.
Auf Stufe 1 auch mega mächtig. Also
ja, ja, genau. Also skaliert leider Gottes nicht mit. Oder habe ich irgendwie was übersehen?
Nee, ne? Nee.
Oder schlecht im Kopf. Aber skaliert leider Gottes nicht mit. Aber wie gesagt, auf Level 1 natürlich super krass.
Ja. Plus, ich glaube, auch auf späteren Leveln natürlich nicht mehr so relevant wie jetzt auf den niedrigeren Leveln. Aber kann halt noch so das Zünglein an der Waage sein. So 2W4, wenn jetzt du weißt, okay, die Rüstungsklasse ist um 2 höher, dann kann das natürlich schon noch mächtig sein, je nachdem, wann man es einsetzt. Ne? Stufe 6 ist übrigens, was sehr, sehr ähnlich ist. Das Ganze heißt verstärkte Heilung. Und da seht ihr auch wieder, okay, es geht schon mehr in die Kleriker-Richtung mit Heilung. Jedes Mal, wenn dann jemand im Umkreis beziehungsweise innerhalb von 1,50 Meter um euch herum einen Wurf beziehungsweise einen Heilzauber ausspricht, also das könnt ihr sein, das kann aber auch eine andere Kreatur sein, dann könnt ihr, nachdem die Würfel gefallen sind, einen Zaubereipunkt ausgeben. Zaubereipunkte, ihr erinnert euch, das ist im Endeffekt eine Fähigkeit des Zauberers, wo er gewisse Zauber noch verstärken kann, beziehungsweise er mit verschiedenen Fähigkeiten diese ein bisschen umändern kann. Auf Stufe 6 solltet ihr 6 Zaubereipunkte haben und ihr könnt einen davon verwenden, um egal wie viele, eine beliebige Anzahl dieser Würfeln noch einmal zu würfeln. Das heißt, wenn jetzt irgendwie, weiß nicht, mit 2W8 geheilt wird und da kommt eine 1 und eine 2 raus, könnt ihr einen Zaubereipunkt ausgeben und schon dürft ihr die beiden Würfel einfach nochmal würfeln. Finde ich mega mächtig, kann sogar relativ häufig eingesetzt werden, beziehungsweise so oft wie ihr wollt. Einmal pro Zug nur, aber so oft, wie ihr wollt, solange ihr noch Zaubereipunkte zur Verfügung habt.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Und hier muss man jetzt, hier kommt nämlich ein Punkt bei dieser Unterklasse so ein bisschen ins Spiel, die ist so ein bisschen, wo ich noch nicht so ganz weiß, was ich davon halten soll, sagen wir so. Und zwar, dieses ganze göttliche Seele-Thema, so wie es jetzt irgendwie im Naming auch suggeriert wird und so wurde es dann jetzt auch ja vor allen Dingen mit dieser Stufe 6-Fähigkeit, in welche Richtung das so gedrückt wird, ist nun mal halt einfach dieses, eigentlich ein, wie du schon anfangs gesagt hast, so eine Mischung aus Kleriker und Zauberer zu spielen, also diesen Hybrid quasi zu schaffen dazwischen. Und aber nichtsdestotrotz hast du natürlich mit dieser initialen Gesinnungsgeschichte halt auch die Möglichkeit, so Sachen wie Wunden verursachen und sowas in dein göttliche Seele Zauberer mit reinzupacken. Und die sind, und das finde ich so ein bisschen einen komischen Mix, muss ich gestehen, weil das gibt so eine, also wenn man jetzt hingeht und man baut sich irgendwie so einen Zauberer, göttliche Seele, und haut da jetzt irgendwie, baut den jetzt irgendwie böse chaotisch auf. Und die entsprechenden Zauber, die man dann bekommen würde oder die sich dann anbieten würden, werden Wunden verursachen und verderben. Und man hat halt trotzdem man kriegt ja trotzdem diese verstärkte Heilungsfähigkeit mit Stufe 6, ne? Also das ist halt so ein bisschen, ich finde, wenn man dann so böse anfängt mit diesen schadensorientierten Zaubern, dann entwickelt sich diese Unterklasse sehr komisch.
Ja, nee, das stimmt. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, das ist auch eine Unterklasse, die sich, ja, also ich will jetzt die höheren Fähigkeiten gar nicht schlecht machen, aber das ist auch eine Unterklasse, die sich hervorragend zum Multiclass eignet. Also du investierst sei es jetzt bis Stufe 6, aber selbst eine Stufe in Zauberer mit dieser Unterklasse bringt dir schon diese zwei mächtigen Fähigkeiten. Klar kannst du dann keine höheren Zauber mehr für den Kleriker und den Zauberer auswählen, aber für die Fähigkeiten lohnt sich das schon. Besonders wenn du es mit dem Hexenmeister kombinierst, der dann eben auch das gleiche Zauberattribut hat und dir vielleicht noch eine Rüstung zur Verfügung stellt, je nachdem, was du auswählst. Das kann schon sehr mächtig sein, aber ich gebe dir recht, du wirst schon sehr, sehr in eine Richtung gedrängt mit diesen Heilzaubern auf jeden Fall.
Und finde ich auch nicht verkehrt. Also ich finde diese Nische zwischen Zauberer und Kleriker, ich sag mal, diesen heilenden Zauberer-Aspekt, diesen Bedarf und diese Nische gibt es. Und entsprechend ist es auch cool, dafür eine Unterklasse zu haben. Nur wie gesagt, diesen Mix finde ich halt so ein bisschen off. Aber wo man ihn dann tatsächlich wieder so ein bisschen hat, ist bei der, oder die Möglichkeit, das so ein bisschen in zwei Richtungen auszuspielen, ist mit der Level 14-Fähigkeit. Und den nennt sich übernatürliche Schwingen. Und macht ziemlich genau das, was der Name schon suggeriert. Und zwar, ihr habt die Möglichkeit, mit einer Bonusaktion Schwingen auf eurem Rücken entstehen zu lassen. Super cool einfach. Also einfach eine unfassbar Level 1000 Coolness-Fähigkeit. Und der Look dieser Schwingen, die aus eurem Rücken entstehen, ist natürlich abhängig auch so ein bisschen davon, welche Gesinnung ihr entsprechend habt. Beispielhaft werden im Regelwerk aufgeführt, dass ihr natürlich irgendwie so geisterhaft, engelhafte Schwingen habt, wenn ihr eine sehr gute Gesinnung habt. Eher so teuflische, fledermausartige Schwingen, wenn ihr entsprechend böse seid. Oder halt irgendwie so libellenhafte Schwingen. Ich weiß auch nicht, warum das Beispiel sein muss, wenn ihr eine neutrale Gesinnung verfolgt. Ich weiß, also als ob jetzt die Libelle das die Inkarnation der Neutralität ist. Also ist ja auch keine Ahnung, was das soll. Aber wie auch immer, genau, also dieser Look, dieser Schwingen kann sich entsprechend natürlich anpassen. Und außerdem bekommt ihr, wie mit Schwingen halt nun mal einfach so üblich, eine Flugbewegungsgeschwindigkeit. Also ihr könnt faktisch fliegen. Nicht besonders schnell, ihr kriegt auch eine Flugbewegungsrate von 9 Metern in der Runde. Also genauso, ihr könnt quasi genauso weit fliegen, wie ihr gehen könnt. Nichtsdestotrotz könnt ihr fliegen. Und diese Schwingen auf eurem Rücken bleiben auch bestehen, solange ihr nicht kampfunfähig werdet oder sterbt oder ähnliches. Oder sie halt mit einer weiteren Bonusaktion einfach wieder auflöst. Weitere Eigenschaften im Sinne von irgendwie Schadenszauber, die dazugehören oder sowas, habt ihr nicht. Aber Fliegen ist natürlich per se eine super mächtige Fähigkeit, bringt ein paar witzige Funktionen und Eigenschaften mit sich. Und ihr könnt halt fucking fliegen. Also auch natürlich für Flug, für Fluff und irgendwelche Situationen, wo ihr nicht im Kampf steckt, unfassbar cool.
Ja, plus man kann sich auch noch in Sicherheit begeben als Zauberer. Also das darf man ja auch nicht vergessen, wenn du irgendwie gegen Leute kämpfst, die eben nicht fliegen können und euch nicht mit irgendeiner Fernkampfwaffe erreichen können, dann ist das natürlich auch Gold wert. Ne? Also gerade als Zauberer liegt man ja gerne mal schnell auf dem Boden, beziehungsweise hat nicht viele Trefferpunkte zur Verfügung. Und wenn man dann getroffen wird, sieht es meistens eher schlecht aus. Deswegen ist das dafür auch, ja, sehr, sehr gut. Erstens dafür. Plus, was man auch nicht vergessen darf, ihr könnt euch natürlich hinter gewisse Leute begeben und könnt dementsprechend vielleicht sogar dann, je nachdem welchen Zauber ihr wählt, da auch noch mal für gewisse Sachen sorgen. Sei es jetzt irgendwie, ihr zaubert eine Barriere dahin oder sonst was. Also ihr seid da schon relativ mobil und könnt das Kampfgeschehen so ein bisschen besser steuern, als wenn ihr nicht fliegen könntet.
Genau, also wie gesagt, Fliegen, also unterm Strich gesagt, Fliegen ist immer cool. Richtig. Fliegen ist immer cooler als nicht fliegen.
Ja, Sam, du hast Libellenflügel. Das ist wirklich
Folgentitel.
Lame. Fliegen ist immer cool.
Immer Fliegen ist immer cooler als nicht fliegen.
Okay, gekauft. Um das Ganze noch abzuschließen, auf Stufe 18 erhaltet ihr natürlich auch noch eine finale Fähigkeit und das Ganze ist die überirdische Erholungskraft und da sind wir dann wieder beim Heilen angekommen. Ihr könnt aber nicht andere heilen, sondern nur euch, nämlich einmal pro lange Rast, wenn ihr unter die Hälfte eurer Trefferpunkte fallt, könnt ihr sagen, geil, ich hätte gern ein paar Trefferpunkte wieder und dürft die Hälfte eurer maximalen Trefferpunkte mit einer Bonusaktion wiederherstellen. Mega nice, vor allem mit einer Bonusaktion einfach zu sagen, hey, ich heile mich mal um, auf Stufe 18 werden das einige Trefferpunkte sein, kann man schon machen. Also gerade, weil ich ja eben auch erwähnt habe, als Zauberer hat man meistens nicht so viele Trefferpunkte zur Verfügung und ist darauf angewiesen, jetzt nicht irgendwie bei 5 bis 10 Trefferpunkten darum zu laufen. Gerade auf Stufe 18, je nachdem, von was man da getroffen wird. Deswegen meiner Meinung nach eine super Stufe 18-Fähigkeit.
Ja, das auf jeden Fall. Kann ich nichts entgegensetzen. Macht natürlich auch dann wieder so ein bisschen mehr Sinn irgendwie in so einem heiligen Kontext, aber fair game, Lebenspunkte mag jeder.
Ja.
Definitiv.
Absolut. Guck mal, jetzt haben wir es schnell runtergerockt noch.
Haben wir schnell einfach nur 20 Minuten für die erste Unterklasse von dreien gebraucht. Deswegen, lass uns direkt weitermachen. Es wird auch, also ich finde auch die weitere und die zweite Unterklasse sehr cool, wenn auch nicht ganz so mächtig, aber da kommen wir gleich im Detail zu. Und zwar reden wir von der Schattenmagie. Also wir, ich weiß gar nicht, ob wir das eben gesagt haben, aber beim Zauberer ist es ja immer so, ihr müsst, also der Zauberer hat ja quasi nicht gelernt im Gegensatz zu Magier, wie man mit Magie umgeht, sondern hat es quasi von Geburt an aus irgendwelchen Gründen, bei göttlicher Seele, mag es halt irgendwie ein Engel als Vorfahre sein. Und bei der Schattenmagie wird das Beispiel genannt oder wird es quasi so, ist so der zugehörige Fluff sozusagen, dass man von der Schattenebene, die da heißt, Shadowfell, da hatte ich kurz einen Braindead, aus dem Shadowfell selbst mit der magischen Eigenschaften beeinflusst wurde und entsprechend da seine magischen Künste herzieht. Und entsprechend auch da sich so ein bisschen mit all seinen Eigenschaften natürlich entsprechend allem Schattenartigen annähert. So dann auch mit der ersten Fähigkeit auf Level 1, nennt sich Dunkelaugen. Und ein nützlicher Aspekt, den es erstmal mit sich bringt, ist, ihr habt Dunkelsicht. Auch wenn ihr eine Rasse gewählt habt als euren Charakter, die entsprechend keine Dunkelsicht eigentlich hat. Zusätzlich hat diese Fähigkeit auch noch eine Eigenschaft ab der dritten Stufe, nämlich, dass ihr den Zauber Dunkelheit wirken könnt oder als zusätzlichen Zauber bekommt, der entsprechend nicht auf die maximale Anzahl eurer Zauber angerechnet wird. Und außerdem könnt ihr diesen Zauber auf zwei unterschiedliche Arten wirken. Zum einen, ganz normal, wenn ihr einfach einen Zauberplatz aufwendet, um entsprechend diesen Zauber zu wirken, business as usual, oder ihr könnt zwei Zaubereipunkte aufwenden, um diesen Zauber zu wirken. Und das hat unterschiedliche Auswirkungen. Dunkelheit macht einfach einen Ball sozusagen dunkel, also so eine dunkle Sphäre, ne, wenn ich mich da richtig erinnere.
Ja.
Und normalerweise ist halt natürlich diese, das ist so eine magische Art von Dunkelheit, sprich auch Wesen mit einer Dunkelsicht können nicht in diese Dunkelheit reingucken. Und ihr aber, wenn ihr dann einen solchen Dunkelheitszauber mit euren Zaubereipunkten gewirkt habt, könnt ihr in diese Dunkelheitssphäre reingucken. Was halt super, super mächtig ist. Wir hatten das Thema nämlich schon mal in der letzten Folge mit dem Gloomstalker. Auf Deutsch heißt diese Unterklasse.
Ja.
Genau, auf jeden Fall dieser Waldläufer-Unterklasse, die auch sehr viel mit Schatten und Dunkelheit zu tun hat. Wenn ihr nämlich einen Charakter angreift, der nichts sieht, habt ihr Vorteile gegen ihn, wenn ihr ihn denn seht. Und das ist ja in einem solchen Fall dann der Fall. Sprich, ihr setzt zwei eurer Zaubereipunkte ein, lasst eine Sphäre von Dunkelheit, von magischer Dunkelheit entstehen, in dem der Gegner drin ist, und attackiert ihn dann mit allem, was ihr habt, und seid entsprechend in der Lage, immer mit Vorteil zu würfeln. Wichtig dabei, nur ihr seht diese Person in der Dunkelheit und macht von dem Vorteil Gebrauch, nicht eure Mitstreiter.
Eignet sich natürlich hervorragend dafür, so eine Menschenkette zu bilden und durch Gegner hindurchzugehen. Weil ihr könnt ja Hand an Hand dann eure Charaktere eurer Freunde führen. Super.
Ich wäre nicht in 1000 Jahren auf diesen Use Case gekommen.
Ja, siehst du mal, dafür hast du ja mich. Ja. Und dafür ist es auch gedacht, meiner Meinung nach.
Los, nimm meine Hand. Sagte der Schattenmagier, ja. Der Schattenzauberer, sorry.
Wirkt damit auch um einiges bedrohlicher. Noch bedrohlicher wirkt er übrigens mit der weiteren Stufe 1 Fähigkeiten. Da möchte ich kurz den ersten Satz vorlesen. Nämlich, beginnend mit der Stufe 1 ist es durch deine Existenz an der Grenze zwischen Leben und Tod schwer, dich zu besiegen. Klingt erstmal so, als ob ihr jetzt richtig stark seid.
Level 1
halt Level auch, ne? 1, ja. Aber gut, ich habe ein kleines Problem mit dieser Fähigkeit, aber ich möchte sie erstmal erklären. Und zwar heißt es im Endeffekt, jedes Mal, wenn ihr Schaden erhaltet und der bringt euch auf 0 Trefferpunkte, dann könnt ihr einen Charisma-Rettungswurf ablegen. Und der Schwierigkeitsgrad dieses Charisma-Rettungswurfs ist 5 plus dem erlittenen Schaden. Und wenn ihr das dann schafft und dementsprechend einen erfolgreichen Wurf hinlegt, dann landet ihr nicht bei, seid ihr nicht bewusstlos, sondern landet wieder auf einem Trefferpunkt. Das Ganze könnt ihr nur einmal pro lange Rast einsetzen, plus wenn der Schaden gleißender Schaden ist oder der Schaden eines kritischen Treffers, dann könnt ihr diese Fähigkeit nicht einsetzen. Klingt erstmal mega cool. Das Problem, was ich damit habe, ist aber, Schwierigkeitsgrad 5 plus erlittener Schaden kann auf höheren Leveln unmöglich sein, wieder reinzubekommen. Also gerade wenn wir jetzt bedenken, dass irgendwie ein, weiß ich, auf Level 10 jemand, der da Schaden austeilt, das wird schwierig, würde ich behaupten.
Das wird schwierig. Das wird sehr, sehr schwierig. Das, also, wenn ich mich da recht, wenn ich mich da an meinen letzten Kampf auf Spielleiterseite erinnere, wo ich einem Paladin mit einem nicht kritischen Treffer, ich glaube, um die 30 Schaden in die Seite geflankt habe, wird ein kniffliger
Rettungswurf. Rettungswurf 35, so. Passt. Also, ich verstehe es auch nicht, warum es so gemacht wurde. Anstatt es, vor allem, weil es ja nur eine Fähigkeit ist, die man pro lange Rast einfach nur einmal einsetzen kann. Übrigens, wenn der Rettungswurf erfolgreich war. Wenn er nicht erfolgreich war, könnt ihr es wieder einsetzen. Also, der muss einmal erfolgreich sein, damit die Fähigkeit als eingesetzt gilt. Ich verstehe es nicht, warum sie es nicht so gemacht haben, dass der Schaden, der unter 0 noch dazu zählt, genommen wird. Das hätte es ein bisschen einfacher gemacht, meiner Meinung nach. So ist es auf höheren Leveln eine komplett nutzlose Fähigkeit.
Ja, also ich sag mal, es ist wirklich unfassbar unwahrscheinlich. Also natürlich hast du, also gerade in auf höheren Kämpfen hast du ja quasi immer so auf zwei Arten skalierende Kämpfe. Auf der einen Seite werden es mehr, auf der anderen Seite werden sie größer, die Gegner. Aber ich meine, selbst wenn ich mich da jetzt irgendwie an so Kämpfe mit so Level 6-ish irgendwie erinnere, selbst da, wenn du mehrere Gegner hast, sind die trotzdem mal in der Lage, easy peasy irgendwie mit einem okay guten Hit irgendwie 12, 13, 14 Schaden zu machen, ne? Also das ist jetzt nicht so super besonders. Und dann hängst du halt echt mit einem Rettungswurf um die 20 rum.
Ja, also ich kann auch gerade noch mal nachgucken, ob das vielleicht im Englischen wieder anders da steht. Es würde mich nicht wundern, aber grundsätzlich glaube ich, dass es einfach nicht gut durchdacht ist, die Fähigkeit.
Ja, also zumindest mal nicht dafür gedacht ist, dass es überhaupt irgendwie mitskaliert. Es skaliert halt auch null mit, ne? Aber guckst du gerade parallel nach?
Ich guck nach und es hier, stimmt
hier
so.
Hier googelt der Chef noch selbst.
Hier googelt der Chef noch selbst und hier steht's auch so. Das heißt, meiner Meinung nach ab Level 3 eine komplett nutzlose Fähigkeit.
Ja, also wirklich, wirklich sehr, sehr schnell. Das muss man leider sagen. Aber dafür hat der gute Kerl ja noch was anderes, und zwar die Level 6 Fähigkeit dann. Und da können wir uns auch gleich mal drüber unterhalten, weil eine Menge Pros und Cons, würde ich behaupten.
Ja.
Und zwar heißt das Ding Hund des Unheils. Und erstmal kommen wir zu den sehr, sehr coolen Aspekten, nämlich ihr könnt einfach einen Hund beschwören, also jetzt nicht einfach einen Hund beschwören, sondern einfach eine Kreatur der Dunkelheit. Und ihr, wie, keine Ahnung, wie man sich das denn vorstellen kann. Auf jeden Fall ein Hund des Unheils und des Schattens sozusagen, der dann auf dem Schlachtfeld erscheint und den Gegnern richtig gut einhakt, ist natürlich erstmal einfach per se jetzt erstmal cool. So, ne? Muss man jetzt erstmal so sagen. Ihr kriegt auch entsprechend einen Statblock an die Hand. Also es gibt den sogenannten Schreckenswolf. Das ist ein Monster, das ihr vielleicht dann auch zu dem Zeitpunkt auch mal von eurem Spielleiter schon mal entgegengestellt bekommen habt. Durchaus ein buffes Kerlchen. Und entsprechend, das sind die Statblocks, die dann euer Hund des Unheils auch tatsächlich hat. Und das hat eine Menge Eigenschaften. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen und mich nur so ein bisschen auf die relevanten beschränken. Ein Punkt ist nämlich, dass die Trefferpunkte dieses Hundes nämlich mit eurem Level mitskalieren. Allerdings nur mit der, also dieser Hund des Unheils erhält Trefferpunkte in der Höhe der Hälfte eurer Zaubererstufe. Und das ist jetzt ja nicht so mega viel, muss man schon mal sagen. Also das, da wird's schon mal, da ist schon mal der erste Knackpunkt in diesem Konzept. Außerdem habt ihr diesen Hund, wenn ihr ihn erschafft, sozusagen auf einem Ziel markiert. Also der Hund wird erschaffen und greift dann dieses Ziel an. Ihr braucht keine zusätzliche Aktion mehr oder sowas, wie zum Beispiel beim Waldläufer. Das hatten wir mal beim Players Handbook, so eine Klasse, wo wir uns auch viel drüber unterhalten haben, dass es ein bisschen nutzlos ist, wenn man als Waldläufer entsprechend seine Aktion aufwenden muss, um seinem Begleiter zu sagen, dass er angreift. Das müsst ihr hier nicht machen. Aber entsprechend ist dieses Wesen auch auf dieses Ziel fixiert und greift dieses Ziel auch an und ist entsprechend natürlich nicht annähernd so vielseitig einsetzbar wie beispielsweise dieser besagte Begleiter des Waldläufers. Dieser Hund bekommt auch eine eigene Initiative, bla bla bla, alles nicht so wahnsinnig relevant und verschwindet natürlich, wenn man ihn entsprechend tötet oder nach 5 Minuten. Also es ist auch jetzt nicht so, dass ihr dann permanent so einen Hund, so einen super coolen Schattenhund neben euch herlaufen habt, sondern das ist halt wirklich auch eher eine situative Kiste, entweder in einem coolen, kurzen Roleplay-Moment oder halt entsprechend innerhalb eines langen Kampfes, würde ich mal so zusammenfassen. Nämlich auch 5 Minuten ist dann halt auch wieder irgendwie zu kurz, als dass es tatsächlich für 2 Kämpfe reichen würde im Allgemeinen, würde ich mal behaupten. Die wirklich coole Fähigkeit ist nämlich eigentlich nur, dass wenn dieses Schattenwesens, also dieser Hund des Unheils, im Nahkampf mit einem Gegner, mit einem Ziel ist, dann hat dieses Ziel wiederum Nachteile gegen Rettungswürfe eurer Zauber. So, kann man jetzt erstmal ja cool finden und kann natürlich auch relativ mächtig sein, aber lustigerweise, und hier finde ich es ein bisschen... Also ich verstehe nicht den Grund dafür. Ihr bekommt halt, oder diese Kreatur oder das Ziel bekommt halt nur Nachteil auf Rettungswürfe. Ihr bekommt nicht automatisch Vorteil auf Angriffswürfe mit euren Zaubern. Und das finde ich ein bisschen off. Das wirkt so ein bisschen, als ob einfach die Hälfte des Zauber oder dieser Fähigkeit nicht ausgetextet wurde irgendwie. Also, weil.
Ja, andererseits musst du ja auch bedenken, dass mit die mächtigsten Zauber in D&D Rettungswürfe verlangen. Bei denjenigen, die getroffen werden davon. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, dass es die Rettungswürfe sind, weil man muss auch bedenken, gerade bei so einem Feuerball oder so, kann das schon einen Unterschied machen, ob derjenige den Rettungswurf schafft oder nicht. Deswegen.
Fair Game, ne? Also klassisches kommt drauf an, natürlich.
Ja.
Aber es gibt halt auch eine ganze Menge fucking mächtige Zauber, die nun mal einfach einen Angriffswurf mit sich bringen, ne? Richtig. Also. Und gerade zum Beispiel auch auf Cantrip-Ebene gibt es eine ganze Menge Zauber, die oder ganze Menge Cantrips, die einen Angriffswurf verlangen und eben keinen Rettungswurf. Natürlich, es gibt da auch eine ganze Menge Cantrips, die Rettungswürfe verlangen, keine Frage. Aber das ist halt schon etwas, wo man bei der Auswahl seiner Zauberliste so ein bisschen drauf achten muss, letztlich. Hm. Das finde ich so ein bisschen nervig. Also dieser Hund greift in meine Zauberliste ein und das will ich nicht.
Ja, also vor allem, ich finde, dieses Ding ist eigentlich komplett, also eigentlich gibt es nur 2 Szenarien, wo das Ding nicht nutzlos ist, nenne ich es jetzt mal. Also wie gesagt, dieses mit den Rettungswürfen finde ich mega mächtig. Also gerade wenn du es irgendwie gut timest bei der Initiative, dass du direkt nach dem Hund dran bist oder der Gegner dazwischen nicht dran ist und den Hund irgendwie treffen kann oder so, dann ist das Ganze natürlich super mächtig, wenn du dann jetzt auf einmal deinen besten Zauber raushaust oder so, klar. Das andere, wo ich finde, dass das mächtig ist, wenn jemand sich vor dir verstecken will oder wegläuft, weil dann kann der Hund den jedes Mal aufspüren und das Ziel ist nicht mehr versteckt, sobald der Hund dran ist. Alles andere,
ja, das ist auch cool, stimmt.
Geht so. Also der Rest, ja, ist halt dann einfach nur ein Tier, was angreifen kann mit, was war es, ein Wolf? Nee, ein
Schattenwolf.
Schattenwolf.
Schreckenswolf. Sorry.
Ja, also auf Stufe 6, okay, so, ne? Auf höheren Stufen, ja, naja, macht's halt nicht mehr so viel Schaden. Und dafür, dass das Ding, wie du eben schon meintest, jetzt auch nicht viele Trefferpunkte hat und wahrscheinlich relativ schnell down geht, ja, also es ist halt dann. Außer in den beiden Szenarien, ich meine, vielleicht sind andere Leute da ein bisschen kreativer als ich gerade, aber ich kann mir wenige Szenarien vorstellen, wo das Ding sonst nutzvoll sein kann.
Und ein weiteres Problem, und das sehe ich halt immer bei diesen ganzen Begleiterfähigkeiten, skaliert halt nicht mit.
Ja, also mit den Trefferpunkten, klar, aber auch sehr, sehr wenig.
Ja,
mit den
Trefferpunkten. Ja, die Trefferpunkte, wirklich, ich kann es ja komplett schenken. Also da ist ja tatsächlich ab Level 6 schon, also ab dem Zeitpunkt, wo man diese Fähigkeit bekommt, ist das Ding halt ein One-Hit,
ja.
Wenn man ehrlich ist. Und es wird halt mit dem Trefferpunkt nicht besser, aber halt auch mit seinem Schadensoutput nicht besser.
Genau, ja. Deswegen, also eigentlich nur dieses Rettungswurf-Ding und das war's.
Aber der Effekt ist trotzdem cool.
Richtig. Noch cooler, jetzt mache ich die tolle die Überwandlung, denn Stufe
Überwandlung, genau.
14 heißt Schattenwandeln als Fähigkeit. Und diese Fähigkeit finde ich tatsächlich vom Fluff sehr, sehr cool, weil es heißt im Endeffekt, dass ihr euch von Schatten zu Schatten teleportieren könnt. Denn sobald ihr euch irgendwie in Dunkelheit oder dämmerigem Licht befindet, könnt ihr euch bis zu 36 Meter in einen logischerweise nicht besetzten Bereich teleportieren. Aber dieser Bereich muss natürlich auch Schatten oder dämmriges Licht sein. So. Und ihr könnt das so oft einsetzen, wie ihr wollt, was mega cool ist. Plus, man erinnere sich an die Stufe 1-Fähigkeit, wo ihr noch Dunkelheit dann perfekt casten könnt irgendwo. Das heißt, ihr könnt euch perfekt verstecken, wenn ihr Dunkelheit irgendwo anders hincastet und gerade im Schatten steht. Und dann teleportiert ihr euch in diese Dunkelheit rein, könnt durch diese Dunkelheit durchsehen, die anderen sehen euch aber nicht mehr und ihr seid einfach weg. Also da kann man sehr kreativ werden, finde ich. Plus ist einfach mega cool vom Fluff her.
Unbedingt. Und das auch noch kombiniert mit der nächsten Fähigkeit, nämlich der Level 18-Fähigkeit der Schattenform, ist natürlich super cool. Also nicht nur fluffmäßig, die Schattenform ist auch so super, super cool, aber fluffmäßig natürlich super cool, wenn du halt irgendwie dich durch die Gegend teleportierst und dann halt in einer neuen Schattenform irgendwie entstehst, bla bla bla, ist natürlich schon ganz nice. Also, kommen wir mal aber zu dieser Fähigkeit. Mit Level 18 habt ihr die Möglichkeit, als Bonusaktion 6 Zaubereipunkte aufzugeben. Das ist natürlich schon einiges, aber mit Level 18 habt ihr auch entsprechend viele. Und in eine schattenhafte, ihr könnt euch dann in eine schattenhafte Gestalt verwandeln, was natürlich erstmal optisch ziemlich mega cool sein kann. Und in dieser Gestalt habt ihr dann eine ganze Menge andere Eigenschaften oder zusätzliche Eigenschaften, die da wären. Unter anderem nämlich, dass ihr Resistenz gegen jedweden Schaden habt, außer Energie- und gleißenden Schaden. Und das ist natürlich schon erstmal per se super krass. Also generell haben wir natürlich, ist es natürlich beim Zauberer immer so, dass wenn ihr irgendwie Zentrum des Schadensoutputs von Gegnerhorden seid, hat die Gruppe per se was falsch gemacht. So, da rettet euch wahrscheinlich auch nicht die Schattenform mit ihren Resistenzen vor. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr damit natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr einstecken. Doppelt so viel, um genau zu sein. Solange es entsprechend nicht Energieschaden oder gleißender Schaden ist. Außerdem kann man sich durch andere Kreaturen und Objekte durchbewegen. Zwar in Form vom schwierigen Gelände, aber halt, wie gesagt, einfach durchbewegen und prinzipiell auch dort seine Runde beenden. Also du könntest jetzt einfach in deine Schattenform gehen und dich in ein Objekt stellen. Was in meinem Verständnis von Deckung quasi 200%ige Deckung wäre.
Es war die Frage, wer kriegt dann den Schaden? Du ja
Ja,
nicht.
genau.
Also.
Mit dem einzigen Malus, dass ihr, wenn ihr eine Runde in einem Objekt drin beendet, 5 Energieschaden bekommt. Und 5 Energieschaden, ja, man ist nicht besonders buff als Zauberer, aber auf Level 18 sollten 5 Energieschaden jetzt auch für euch aushaltbar sein. Das ist eigentlich so ein bisschen schon das große Ganze. Relativ schnell erklärt sozusagen, aber trotzdem natürlich nicht weniger mächtig. Macht euch, wie gesagt, sehr, sehr viel Buffer. Diese ganze Form könnt ihr 1 Minute halten. Oder wenn ihr entsprechend kampfunfähig werdet, das normale Gehabe, verliert ihr das entsprechend auch oder sie einfach auflöst. Ebenfalls wieder als Bonusaktion. Sehr, sehr coole Sache. Ich hätte mir hier ehrlicherweise noch irgendeinen Schadensbonus erhofft. Muss ich mal ganz einfach sagen.
Ja,
Oder
andererseits.
irgendwie sowas Cooles wie so, dass irgendwie jeder Schaden nekrotisch wird oder sowas.
Ja, andererseits sehe ich das jetzt auch nicht als eine Angriffsfähigkeit, sondern schon eher als eine defensive Fähigkeit. Deswegen.
Unbedingt. Also, aber ich hätte mir halt gerne noch einen offensiven Anteil gewünscht.
Ja, man kann nicht immer alles haben.
Ja,
Also.
gut, aber das Ding ist eine Schattenform. Du bist auf einmal irgendwie so ein krasser Schattenmagier und hängst dann da rum und kannst durch Menschen und Objekte durchphasen, dann will ich auch, dass da noch ein bisschen Wumms kommt.
Ja, dafür musst du dir erst noch schwarzen Eyeliner unter die Augen malen.
Ja.
Funktioniert leider nicht so. Also, ich finde, sonst ist es zu mächtig. Wir meinten ja gerade schon, dass die Fähigkeit auf Stufe 6 jetzt nicht wirklich overpowered ist, sondern eher das Gegenteil. Aber Schattenform an sich finde ich, gerade wenn du das auf die Resistenz noch zurückführst, wenn du dann noch irgendwie Schaden zusätzlich machen würdest, das ist too much, würde ich sagen. Gerade wenn du überlegst, so, der Zauberer teilt ja auf den höheren Stufen am meisten Schaden von allen aus mit seinen Zaubern. Deswegen, ich finde es okay so.
Ja, okay. Überredet. Ist halt nur eine Minute auch, ne? Also,
Ja gut, da können viele Runden einmal durchlaufen, ne? In einer Minute.
Ungefähr 10.
Ja. Bin mir nicht sicher. Das können unsere Hörer mal durchrechnen. Aber
genau.
Nein, aber ich, wie gesagt, ich finde es okay. Ich finde, diese Klasse an sich ist, ja, nice to have für einen Fluff. Ob da jetzt,
ja, aber was heißt nice to have für einen Fluff? Für einen Fluff finde ich die super cool.
Ja, es ist halt sehr generischer Fluff, ne? Aber also stimmt schon,
so ein bisschen durch die, so ein bisschen durch die Schatten da durchphasen zu können überall und hier und da in, zu verschwinden und dort wieder zu entstehen, zwischendurch noch so einen Schattenhund durch die Gegend jagen zu können, hat schon Potenzial.
Ja, es stimmt. Es gibt, wenn er jetzt noch die Fledermausflügel oder die Libellenflügel hätte dazu, dann würde es mich komplett abholen. Also, nein, ich finde es, wie gesagt, ist eine coole Unterklasse, aber die Fähigkeiten sind jetzt nicht so, dass du sagen würdest, boah, die nehme ich sofort, ohne irgendwie drüber nachzudenken, wie ich meinen Charakter baue. Weil du musst schon sehr darauf achten, wie du eben meintest, dass deine Zauber, die du dann wählst, perfekt dazu passen. Ansonsten macht die Unterklasse wenig Sinn.
Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Was übrigens noch schlimmer bei der nächsten Unterklasse wird, meiner Meinung nach. Aber hey.
Dann nimm auch diese Überleitung gerne.
Ja, die nächste Unterklasse ist nämlich Sturmzauberei. Und das heißt im Endeffekt, dass ihr eure Kraft ein bisschen darauf zurückführen könnt, dass ihr eine Nahtoderfahrung gehabt habt. Und diese Nahtoderfahrung war in Kombination mit einer elementaren Macht, beziehungsweise in dem Fall mit Luft. Und als ihr diese Nahtoderfahrung gemacht habt,
war ja schon, auch schon richtig kacke,
hat es sehr viel geregnet. So steht das hier. Gut. Sei mal dahingestellt, vom Fluff her, beziehungsweise vom Hintergrund, kann man noch dran arbeiten, meiner Meinung nach. Das Wichtigste ist aber, dass diese Unterklasse des Sturmzauberers meiner Meinung nach nur in einem Setting gut stattfinden kann, das auf See stattfindet. Also es steht auch hier nochmal, Sturmzauberer sind wertvolle Mitglieder einer jeden Schiffsbesatzung. Und ich finde, wir werden gleich natürlich nochmal auf die einzelnen Fähigkeiten eingehen. Aber wenn du nicht irgendwie auf See bist oder irgendwo in der Nähe von Wasser bist, wo Wind oder Wasser eine wichtige Rolle spielen, hat diese Unterklasse keine Daseinsberechtigung. Und die Stufe 1-Fähigkeit ist natürlich dann auch fluffmäßig so ein bisschen in die Richtung Wind. Und da ist es so, der Windsprecher, so heißt die Fähigkeit, ermöglicht euch, urtümlich zu sprechen und zu reden und zu schreiben natürlich. Und das ist im Endeffekt eine Sprache, die verschiedene Dialekte auch noch hat, wie Aqual, Aural, Ignal und Teral. Und die wird wahrscheinlich nicht von vielen Kreaturen gesprochen, wenn dann überhaupt von Elementaren. Hat natürlich aber mit eurer Klasse zu tun, beziehungsweise der Unterklasse. Und dadurch, dass ihr so dem Wind verbunden seid, macht das natürlich Sinn, dass ihr diese Sprache beherrscht.
Und da kommen wir auch zu einem Punkt, wo es schon sehr, wo schon klar wird, das wird eine sehr situativ starke Unterklasse.
Ja, vor allem wenn man das vergleicht mit den Stufe 1-Fähigkeiten der anderen Unterklassen, die wir gerade besprochen haben.
Ja, genau. Und ich muss auch ehrlich gestehen, bei aller Liebe, ne? Aber dass diese Sprachen auf Level 1 sinnvoll sind oder überhaupt mal signifikant wertvoll in einem Unternehmen, in einem Abenteuer sind.
Steht im Lebenslauf.
In einer Unternehmung.
Ach, sie sprechen urtümlich. Eingestellt.
Und zwar außerdem alle Dialekte Aqual, Aural, Ignal und Terral.
Können Sie das auch schreiben? Ja.
Was ein Quatsch, ey. Ja, also ich weiß gar nicht, ob es bei den aktuell veröffentlichten Abenteuern ein Abenteuer gibt, was so sehr auf Elementare abzielt. Also Storm King's Thunder, Sturmkönigs Donner ist auf jeden Fall eines, was so in die Richtung geht, aber selbst da machen jetzt Elementare nicht das Gros der Gegner aus, sondern entsprechend Riesen. Nichtsdestotrotz keine Ahnung, ob es da irgendwie eine Alternative gibt. Ich bin mir nicht sicher bei diesem ganzen Guildmasters Guide to Ravnica-Kram. Da bin ich nicht so drin in dem Thema.
Also du könntest Ghost of Saltmarsh so ein bisschen in die Richtung lenken, wenn du Lust hättest, da Abenteuer in dieser Szenerie stattfinden zu lassen. Aber explizit so, dass da wirklich irgendwie eine komplette Kampagne beziehungsweise ein Abenteuer, wo du nur mit irgendwie Kreaturen zusammenkommst, die diese Sprache sprechen, das ist leider nicht der Fall.
Ja, gut. Ja, ich, also es gibt natürlich immer so Abenteuer mit so einem entsprechenden Anlass. Es gibt auch hier noch diesen, das Abenteuer habe ich auch nie gelesen. Prinz des, heißt das nicht auch irgendwas Sturm?
Princess of the Abyss oder so?
Ja, genau. Oder? Ja, genau.
Ja. Nee, habe ich auch. Nee, das.
Vielleicht das noch, aber ja, wie auch immer. Kann man auf jeden Fall hier und da gut in die Abenteuer einbauen, ob man dann entsprechend, also ich habe, ich sage mal so, ich habe noch nie ein Abenteuer gespielt, wo jemand gesagt hat, Mensch, warum haben wir denn keinen Sturmzauberer dabei?
Ja. Ja, leider ja.
Gut. Kommen wir zur zweiten Fähigkeit auf Level 1 und es wird nicht weniger situativ, ehrlicherweise. Nämlich ab der ersten Stufe könnt ihr als Bonusaktion jedes Mal, wenn ihr einen Zauber gewirkt habt, einen Luftwirbel entstehen lassen. Klingt jetzt erstmal derbe lame, aber tatsächlich mit ein bisschen Effekt. Und zwar, wenn ihr den gewirkt habt, könnt ihr dann innerhalb dieses Wirbels sozusagen 3 Meter in die Höhe fliegen, ohne Gelegenheitsangriffe zu provozieren. Das ist natürlich ganz cool, aber ich verstehe nicht, was danach kommen soll. Also, weil ihr bekommt, also außer du hast da jetzt, außer du verstehst diese Fähigkeit irgendwie anders als ich, denn die Fähigkeit, wie gesagt, ist beschrieben als danach fliegt ihr 3 Meter oder könnt ihr 3 Meter in die Luft schweben, ohne Gelegenheitsangriffe zu produzieren. Aber dann ist der Wirbel ja weg und ihr fallt ja einfach wieder runter.
Ja, also, ich lese,
ihr könnt deswegen ja nicht fliegen.
Ja, ich lese es auch ein bisschen anders. Du fliegst ja nur in die Höhe und nicht irgendwie schräg in die Höhe, oder?
Ja,
so,
genau. Ne? Ihr fliegst einfach nach oben
und wieder runter.
Und du springst einfach 3 Meter dann halt wieder hoch. Runter. Ja. Genau.
Kann
und was
ist
das denn für Nutzen?
Genau, und es kann dich halt im Kampf nochmal super lächerlich wirken lassen, ne? Also,
ja, also sag mal, wenn der Schattenzauberer super cool war, fluffmäßig, ist das auf jeden Fall ein komischer Typ.
Also als Gegner einfach super weird. So, du kämpfst gerade gegen so einen Typen, dann springt er 3 Meter hoch und labert dich dann noch in urtümlich an. Das ist halt einfach so, ja, den nimmst du halt auch nicht mehr ernst, ne?
Aber ist das, hast du zufällig das englische Regelwerk noch offen? Weil das kann es doch nicht sein. Also jetzt mal bitte. Die, irgendwie, also ich kann, also für die Zuhörer, ich zitiere mal aus dem Regelwerk. Wenn du das tust, also diesen Wirbel entstehen zu lassen mit der Bonusaktion, kannst du bis zu 3 Meter in die Höhe fliegen, ohne Gelegenheitsangriffe zu produzieren. Also wenn auf 3 Meter Höhe irgendein Balken ist, an dem man sich festhalten kann, fair.
Ja.
Aber ansonsten harter Quatsch.
Also im Englischen heißt es auch nur, allows you to fly up to 10 feet. Und
ja.
Das heißt für mich nicht, dass du irgendwie nach vorne springen kannst oder so.
Korrekt. Nun gut, kommen wir zur nächsten Fähigkeit.
Ja, Herz des Sturms kommt auf Stufe 6 und heißt erstmal, dass ihr resistent gegen Blitzschaden und Schallschaden seid, was natürlich Sinn macht, dadurch, dass ihr, wie eben gesagt, mit dem Wind und dem Sturm so ein bisschen verbunden seid. Außerdem, jedes Mal, wenn ihr einen Zauber des ersten Grades oder natürlich höher wirkt, der Blitz- oder Schallschaden verursacht, dann ist es natürlich so, dass ihr nochmal zusätzlich durch die Magie des Sturms, die in euch wohnt, jedes Mal Gegner, die beziehungsweise ein Ziel eurer Wahl, das 3 Meter um euch herum steht, was ihr sehen könnt, aussuchen könnt. Und dieses Ziel erleidet nochmal zusätzlich Schaden, entweder Blitz- oder Schallschaden, in der Höhe der Hälfte eurer Zauberstufe. Finde ich auch mega lame, dadurch, dass es nicht relativ viel Schaden ist. Was ich gut an der Fähigkeit finde, um jetzt auch mal ein paar positive Aspekte reinzubringen, ist, dass es nicht die Kreatur sein muss, die ihr angreift. Also ihr könnt euch dann noch mal eine andere Kreatur aussuchen. Aber sind wir mal ehrlich, die kriegt dann halt nur 3 Schall- oder Blitzschaden. Ist cool, wenn die dagegen vielleicht ein bisschen vulnerabler ist als eine andere Kreatur. Aber eigentlich für eine Stufe 6 Fähigkeit, ja.
So, und das ist nämlich als Weltklasse-Überleitung, weil jetzt, es gibt noch eine zweite Stufe 6 Fähigkeit, ne? Und da muss man
ein
so sagen,
Glück.
Die erste ist schon so, ja, dann haut die andere ja richtig durch, ne? Da muss man ja auch sagen. Die zweite Level 6 Fähigkeit ist nämlich Sturmlenker. Und da hat man natürlich schon richtig Bock drauf bei dem Namen, ne? So, was ihr damit machen könnt, ist, also ich könnte das jetzt ein bisschen aufbauschen, was diese Fähigkeit macht, ist, aber letztendlich, wenn es regnet, könnt ihr machen, dass um euch trocken ist. Und wenn Wind weht, könnt ihr halt steuern, wohin der Wind weht. Das ist alles.
Ey, zusammengefasst,
das ist da, also, auf jeden Fall. Das finde ich richtig. Das finde ich auch nicht cool. Also nicht nur nicht cool, sondern auch wirklich ein bisschen albern, weil es wäre ja, also wofür das da ist, ist ja irgendwie klar. Ne? Man hat halt irgendwie so eine, also irgend so ein Ghost of Saltmarsh-Abenteuer, hast du eben schon angesprochen, irgendein maritimes Abenteuer, und man will halt irgendwie mit einem Schiff fahren, wo es ja auch ein komplettes Regelwerk für gibt. Und dann ist natürlich ziemlich cool, wenn da entsprechend halt irgendwie so ein Sturmzauberer steht und da jetzt irgendwie den Wind ins Segel bläsen lässt. Aber hier steht ja drin, also um Voraussetzungen zu, oder die Voraussetzungen, dass dieser Sturmlenker, dass diese Sturmlenkerfähigkeit genutzt werden kann, um das Boot voranzutreiben, dafür muss es wehen, also muss der Wind wehen. Mhm. So, und auch, abgesehen, also wenn der Wind nicht genau in die Fresse des Bootes weht und ihr den weltschlechtesten Steuermann habt, dann ist das einfach bei wehendem Wind nicht so richtig nützlich, diese Fähigkeit, weil der Wind ja weht. So. Und es wäre halt viel, viel nützlicher, wenn der halt entsprechend Wind entstehen lassen könnte. Oder und den entsprechend dann damit das Boot vorantreiben kann, ne? So. Ja.
Plus dieses andere Ding, also beim ersten Mal durchlesen dachte ich, okay, ihr könnt sagen, hey, 6 Meter um mich rum, im Radius von 6 Metern, soll es eben nicht mehr regnen. Cool, wenn du in einem Sturm bist mit einem Boot, aber dann habe ich mir überlegt, so. Der Sturm darum hört ja nicht auf. Das heißt,
nee, die Wellen
sind immer noch hoch. Es regnet nur einfach nicht mehr.
Diese 6 Meter. Und ich meine, auch nur 6, also ihr könnt halt eine Sphäre um euch herum erschaffen, also um doch jetzt mal ein bisschen ins Detail zu gehen, eine Sphäre um euch herum erschaffen mit einem Radius von 6 Metern, wo es halt aufhört zu regnen. Das wird halt je nach Bootgröße auch nicht mal annähernd das Boot umschließen. Ja. So, ne? Also,
na gut, aber ist ja schön dann hier für den Dude hier, der wird dann nicht nass.
Genau, es steht an dem Trockenen.
Also. So shit is going down, so das Boot kentert, aber der Sturmzauberer bleibt im Trockenen.
Genau, sitzt da hinten mit seinem Cocktailschirmchen irgendwo in so einem Liegestuhl und hat dann um sich herum halt trocken.
Ja, ja gut, also eigentlich ist das eine sehr, sehr egoistische Unterklasse, möchte ich sagen, aber gut.
Ja.
Egal.
Nicht nur situativ, sondern auch noch eingebildet.
Nicht nur situativ, ja. Also wie gesagt. Ja, wie gesagt, also es ist, es ist, wie gesagt, auf dieses Setting zugeschnitten, die Unterklasse, aber auch nicht durchdacht dann. Also, na. Die Level 14-Fähigkeit, um das Ganze fast abzuschließen, heißt Wut des Sturms. Und da sind wir dann wieder beim Blitzschaden. Und jedes Mal, wenn ihr in einem Nahkampfangriff getroffen werdet, dann könnt ihr eure Reaktion dazu nutzen, eurem Angreifer Blitzschaden in Höhe eurer Zauberstufe zuzufügen. Ist okay, der Schaden, aber eigentlich nicht der Kern dieser Fähigkeiten. Denn der Kern dieser Fähigkeit ist, der Angreifer, der euch trifft, muss dann noch mal einen Rettungswurf machen. Und der geht gegen euren Zauberrettungswurf. Und wenn dieser misslingt, dann wird der Gegner, der euch getroffen hat, 6 Meter in gerader Linie von euch weggestoßen. Das kann auf dem Schiff natürlich sehr, sehr cool sein, wenn ihr den dann über Bord stoßen könnt. Oder in anderen Situationen wahrscheinlich auch nützlich, wenn ihr irgendwo an der Klippe kämpft oder sonst wo. Finde ich top, wenn es die Level-6-Fähigkeit wäre. Auf Stufe 14.
Ja, bin ich genau das nämlich. Also ich finde es auch eine coole Fähigkeit, aber zu spät.
Genau.
Ganz einfach.
Ja.
Um es dann wirklich abzuschließen, kommen wir zur Windseele. Und jetzt kommen wir halt zu einer Fähigkeit, die auch wiederum sehr cool ist, aber auch irgendwie ein bisschen zu spät, weil sie entsprechend halt eigentlich so ein bisschen, ja, obwohl, also kann man jetzt ein bisschen drüber streiten. Kommen wir mal zur Fähigkeit. Wie gesagt, diese Fähigkeit heißt Windseele. Ihr bekommt sie ab Stufe 18. Und lässt euch fliegen. Lustigerweise ist in dieser Fähigkeit in keinster Weise beschrieben, wenn auch irgendwie Wizards of the Coast und alle Übersetzungsagenturen immer wieder dabei sind, eine ganze Menge Fluff in solche Fähigkeiten reinzutexten, ist hier in keinster Weise beschrieben, warum ihr fliegen könnt. Aber ihr könnt nun mal fliegen. Der Name Windseele suggeriert, dass ihr halt irgendwie wahrscheinlich irgendwie das mit in Form von Winden macht. I don't know. Wie auch immer, ihr könnt jedenfalls fliegen. Und zwar mit einer Flugbewegungsrate von 18 Metern. Also ihr könnt doppelt so schnell fliegen, wie ihr laufen könnt. Diese Flugbewegungsrate könnt ihr aber um die Hälfte reduzieren, wenn ihr das möchtet. Und dann stattdessen eine Anzahl von 3 plus eurem Charisma-Modifikator Personen, also so viele Personen, könnt ihr dann entsprechend auch fliegen lassen. Und das ist natürlich schon relativ cool, weil ihr entsprechend dann, natürlich, dafür ist es dann ausgelegt, eure komplette Abenteuergruppe von A nach B fliegen könnt. Das Ganze, oder die können dann von A nach B fliegen mit euch. Das Ganze hält eine Stunde lang, was natürlich auch dafür sorgt, dass ihr genug Zeit hättet, keine Ahnung, eine Burg mit dieser Fähigkeit zu infiltrieren oder was auch immer, also schon einiges damit anstellen könntet. Ihr könntet das natürlich auch im Kampf einsetzen und so weiter und so fort, aber halt wie gesagt nur eine Stunde lang, aber wie gesagt, gerade für Kämpfe ist das natürlich mega viel Zeit. Ja. Und außerdem noch eine kleine Randfähigkeit oder eine Randeigenschaft davon. Das Thema Blitz- und Schallschaden hatten wir es ja schon ein paar Mal. Gegen diese beiden Schadensklassen seid ihr dann ab Stufe 18 auch vollends immun.
Ich finde es gar nicht so schlecht, wie es erstmal klingt, weil dass deine ganze Abenteuergruppe fliegen kann und die Tatsache, dass du das Ganze nach einer kurzen Rast direkt wieder einsetzen kannst und es eine Stunde dauert, beziehungsweise es nicht mehr heißt, dass die in deiner Nähe sein müssen, um die Fähigkeit haben zu fliegen. Also am Anfang schon, aber danach halt nicht mehr. Das finde ich schon relativ mächtig. Also zumindest lese ich es so, weil die müssen erstmal 9 Meter um dich rum sein, aber danach können die ja tun und lassen, was sie wollen. In der Stunde. Aber eine Stunde ist schon im D&D-Kosmos relativ lang. Weil, wie du eben meintest, also um irgendwas zu infiltrieren oder sonst was zu machen, plus dann rastest du halt mal eine Stunde und dann kannst du das Ganze nochmal machen, finde ich schon mächtig,
ja, auf jeden Fall. Also gerade für so Infiltrationsgeschichten, aber zum Beispiel auch so Sachen, klingt da ein bisschen doof und ich will ja auch kein Spiel auf dumme Gedanken bringen, die einen Spielleiter nerven, aber irgendwie auch doch, so eine Fähigkeit einzuwenden, um halt einfach, angenommen, man kämpft gegen eine riesige Horde Wölfe, und man lässt halt alle fliegen und beschießt sie dann von oben. Was wollen die Wölfe tun?
Ja,
absolut. Also das kann halt auch im Kampf, also fliegen zu können, kann im Kampf, je nachdem bei richtigen Gegnern, einen wirklich unfassbar mächtigen Vorteil bieten. Ja. Ganz einfach.
Ja, ich meine, wir hatten es ja eben bei der Fähigkeit auch schon so, ne? Also du kannst erstens ja,
Fliegen ist immer cooler als nicht fliegen.
So. Deswegen, also um sich jetzt zu retten oder irgendwie einen Vorteil im Kampf zu haben, es ist immer übermächtig und dadurch, dass es dann alle von euch können, wird eure Gruppe natürlich umso stärker.
Klar, irgendeine Riesenmöwe kann euch auch easy vom Himmel pflücken. Aber wie häufig kommt man schon an eine Riesenmöwe?
Die tauchen meistens auf in irgendeinem Dungeon.
Ich habe tatsächlich letztens ein Abenteuer geleitet, wo tatsächlich im Abenteuer drinsteht, dass die Gruppe gegen, ich glaube, 7 Riesenmöwen kämpft. Und die Riesenmöwen haben die Level 6-Gruppe, hat richtig auch krass auseinandergepflückt. Das war gar nicht ohne.
Ist eigentlich auch ein cooler Boss irgendwie mal, der so eine Riesenmöwe im Hintergrund irgendwie die Fäden zieht, eine Riesenmöwe. Eigentlich, was du nicht so erwartest, weißt du? Dann
ja, das ist eigentlich das gar nicht schlecht. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut sogar. Ja, auch bei der besagten Abenteuergruppe einfach so, wisst ihr noch die Gruppe von Riesenmöwen, wo ihr am Schluss den einen nicht mehr abgeschlachtet habt und der weggeflogen ist? Der hat mittlerweile eine Heerschar von Riesenmöwen aufgebaut oder eine riesige Welt aus Riesenmöwen besetzt.
Ja. Er hat Rache geschworen und klaut euch jetzt jedes Mal das Essen, wenn ihr was futtert.
Ja. Scheiß Möwen, ey. ja, aber das war es tatsächlich mit den Zauberer-Unterklassen von Xanatas und damit dann tatsächlich auch das Ende unseres Klassenmarathons oder Unterklassenmarathons von Xanatas Ratgeber für alles. Und wie man gemerkt hat, ist es wirklich ein Ratgeber für fucking alles.
Ich finde auch, da ich gerade das Buch aufgeschlagen habe, so die nächste Seite verhöhnt uns irgendwie so ein bisschen, weil die Überschrift ist, das ist dein Leben.
Ja, ich finde aber auf jeden Fall, wir können, wenn wir in der nächsten Folge auch auf jeden Fall nochmal um die anderen kleinen Aspekte von Xanatas Ratgeber für alles nochmal da kurz drauf zu sprechen kommen, ein kleines Resümee ziehen. Das haben wir damals bei der Spielerhandbuch, bei dem Spielerhandbuch-Marathon auch gemacht, weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, das sind jetzt wie viele Folgen gewesen, wo wir uns über diese Klassen unterhalten?
Genug.
Da den Überblick zu behalten, ist natürlich sehr, sehr schwer und ich würde nichtsdestotrotz gerne da nochmal so ein bisschen auch kondensierte Tipps und Tricks natürlich gerade für unsere Anfängerhörer an die Hand geben, für Unterklassen, die man tatsächlich einfach mal ausprobieren könnte, die wir besonders cool finden und da werden wir euch dann nochmal irgendwie ein kleines Set vorstellen, wo ihr dann gegebenenfalls einen genaueren Blick nochmal drauf werfen könntet.
Ja. Finde ich auch, klingt nach einem guten Plan, vor allem mal abseits der Klassen, wie wir eben schon auch angekündigt haben, so ein ich finde, so einen groben Überblick über das Buch zu geben. Ich glaube, eine Kaufempfehlung haben wir schon ausgesprochen, weil das einfach so mit neben den drei Core-Büchern, Spielleiterbuch, Monsterbuch und Player's Handbook, wovon natürlich die Spieler nur das Player's Handbook besitzen müssen, schon mit das Buch ist, was man zu Hause haben sollte als Spieler.
Genau, also gerade als Spieler, also wenn ihr nicht vorhabt, in absehbarer Zukunft perspektivisch vielleicht ja auch Spielleiter zu werden, ist das Grundsetup an Büchern, das ihr braucht. Spielerhandbuch und Xanathar's Guide to Everything.
Ja, genau. Okay.
Damit seid ihr sehr gut bedient.
Ja, erstens sehr gut bedient. Noch besser seid ihr natürlich bedient, wenn ihr euch durch alle unsere Unterklassenfolgen durchhört und unsere Abschlussfolge dann in der nächsten Folge hört. Und dann könnt ihr das Buch natürlich in- und auswendig, würde ich behaupten.
Ja, ihr solltet zumindest in Gröbe alles verstanden haben. Ansonsten gar kein Problem. Hört halt noch mal ungefähr 30 Stunden Podcast nach. Ist ja gar kein Problem. Ist ja alles da, Freunde. Ist alles da.
So, ich glaube, das ist ein guter Abschlusssatz, um alle zu entlassen, oder?
So ist es. Bis dahin ist aber alles klausurrelevant. Das ist selbstverständlich.
Das ist immer wichtig. Bis dann.
Bis dann. Ciao.